Das ist der Podcast von Arbeit und Arbeitsrecht, dem Personalmagazin für Arbeitgeber. Mein Name ist Andreas Krabel und ich bin der Chefredakteur der AUA. In der Reihe Kurz gefragt sprechen wir regelmäßig mit Dr. Jan Tibor Lellay. Er ist Fachanwalt für Arbeitsrecht und Partner bei Buse in Frankfurt.
Jetzt exklusiv für unsere Podcast-Hörer. Die AUA-Redaktion hat Ihnen in einem Whitepaper Musterformulierungen zur Mitarbeiterbindung zusammengestellt. Vom Thema Tiere im Betrieb bis hin zum Desk-Sharing. Laden Sie jetzt unsere Formulierungsvorschläge und Musterbetriebsvereinbarungen auf www.aua-online.de/Musterformulare kostenlos herunter oder klicken Sie in die Shownotes.
Herzlich willkommen, lieber Dr. Lellay, zu einer neuen Folge Kurz gefragt. Wir wollen heute sprechen erneut über Low Performance. Ausgehend von einem Urteil des Arbeitsgerichts Bremen vom 14. Dezember letzten Jahres wollen wir über die Frage sprechen, wie man interessengerecht mit sogenannten Low Performern umgehen kann. Die Bandbreite ist natürlich riesig und nicht jeder, der unterschiedliche oder unterdurchschnittliche Leistungen erbringt, macht absichtlich einen schlechten Job. Andererseits gibt es aber auch diejenigen, die ein ganz grundsätzliches Motivationsproblem haben und möglicherweise sprechen wir über genau so einen Fall heute. Lieber Dr. Lellay, zunächst aber einmal, was ist Low Performance?
Low Performance könnte man erstmal so ins Deutsche übersetzen, wobei sich der englische Begriff ja eingebürgert hat in der Personalarbeit, ist ja auch plastisch. Im Deutschen würde man dann sagen, das ist eine Schlechtleistung. Und das Wesentliche ist aus der arbeitsrechtlichen Brille einmal drauf geschaut, das ist ja bezüglich der Arbeitspflicht, wie das ja auch im Gesetz definiert ist, gibt es einen qualitativen und einen quantitativen Aspekt. Das heißt also, ich muss eine bestimmte qualitative Arbeitsleistung erbringen, also eine bestimmte Qualität muss meine Arbeitsleistung haben und ich muss eine bestimmte Menge an Arbeitsleistung erbringen. Das ist üblicherweise die Stundenzahl in der Woche, ob das nun 30 Stunden sind, 35 Stunden sind oder 48 sind ja auch zulässig im ganz großen Höchstmaß. Und dann ist es aber auch wichtig und da beginnt es dann schon schwierig und fast schon in die Grauzone abzugleiten, dass ja das Bundesarbeitsgericht in ständiger Rechtsprechung immer sagt, und das ist ja auch erstmal richtig und gut, der Arbeitsvertrag, der schuldet ja nicht ein bestimmtes Ergebnis, sondern erstmal nur die Leistung, also die Arbeitsleistung. Und da muss jeder eben so tun und können tun, wie er kann. Er muss sich also bemühen und in diesem Rahmen muss er leisten. Und mir ist natürlich völlig klar, was unsere Hörerinnen und Hörer jetzt vielleicht denken. Damit wissen wir immer noch nicht richtig, was Low Performance ist, aber das ist nun mal leider die Ausgangslage.
Ja, und im Ausgangsfall war es, glaube ich, relativ klar. Dort konnte gesagt werden, worin diese Minderleistung im Vergleich zumindest besteht. Was ist dort passiert?
Ja, absolut richtig. Das konnte sehr gut dargestellt werden, wie man das meiner Erfahrung nach eher selten hat. Typischerweise ist es ja so, dass man eben insbesondere die Qualität und vor allen Dingen aber auch die Quantität der Arbeitsleistung ganz schwer nur überprüfen kann. Das kann man natürlich bei solchen stark ergebnisabhängigen Tätigkeiten, wie zum Beispiel einer Vertriebstätigkeit und so weiter und so weiter. Aber hier ging es um einen ganz anderen Bereich. Hier ging es nämlich um Service-Mitarbeiter bei einem Bürgertelefon. Die mussten also Telefongespräche entgegennehmen. Und da wurde dann rausgefunden mit einer Überprüfung, das war auch dann alles vernünftig vorbereitet, dass lediglich zwischen 30% und 35% beziehungsweise zwischen 16% und 33% der vertraglich geschuldeten Arbeitszeit gearbeitet wurde. Und dann, und das muss ich ganz offen sagen, halte ich für einen sehr, sehr interessanten Schachzug hier der Arbeitgeberin, sagte die Arbeitgeberin nämlich gar nicht mehr, das ist das klassische Low-Performing, das ist die klassische Schlechtleistung, das ist vielleicht auch, aber was wir glauben ist, was ihr hier macht, ist, ihr begeht einen Arbeitszeitbetrug, ja, also ihr tut so, als würdet ihr arbeiten und ihr arbeitet auch denn gar nicht oder ganz wenig nur und das ist schon viel mehr als Low-Performing, das ist wirklich schon der Arbeitszeitbetrug, den ihr hier begeht.
Ja, das ist spannend. Wie hat das Gericht entschieden? Also ist es dem gefolgt oder ist man zurückgegangen auf die alte Argumentation der Low Performance?
Ja, das hat man nicht getan. Man hat also tatsächlich gesagt, das ist hier richtig, das ist ein Arbeitszeitbetrug und deswegen wurde ja wirksam sogar außerordentlich gekündigt, vom Gericht bestätigt. Und das Gericht sagt hier und meiner Meinung nach absolut nachvollziehbar, hier gibt es eine vorsätzliche vertragswidrige Vernachlässigung der Arbeitspflicht. Das heißt also, die Leute, die haben sich so verhalten, als wären sie gar nicht zur Arbeit gekommen, als hätten sie also tatsächlich nicht gearbeitet im Sinne des Arbeitszeitbetrugs, so getan, als würden sie arbeiten, aber tatsächlich die Arbeitsleistung nicht erbracht. Und das konnte man hier in diesem Fall sehr schön für die Arbeitgeberin sehr schön belegen anhand dieser Prozentzahlen, die ja sogar noch ganz erheblich unter 50% lagen. Das heißt also, man kann ja sagen, im Durchschnitt wurde da ungefähr so ein Drittel der Arbeitsleistung nur erbracht, die geschuldet wurde. Und das ist sicherlich eine ganz interessante Konstellation gewesen. Und deswegen war auch dieser Schachzug, so nenne ich das jetzt mal, der Arbeitgeberin hier möglich und wurde dann ja auch vom Gericht bestätigt.
Ja, und dann gibt es ja die spannenden und vielfältigen Graubereiche, wo so ein Schachzug nicht möglich ist. Wie misst man dort die Arbeitsergebnisse der Mitarbeiter so, dass man sie dann letztlich auch vorwerfen kann im Prozess?
Ja, absolut richtig. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, der sich ja auch in den Jahren, in den letzten Jahren immer weiter entwickelt hat. Mittlerweile, ich glaube, das kann man so sagen, fast zu einem eigenständigen Hindernis in erfolgreichen Kündigungsschutzprozessen, zumindest aus Sicht der Arbeitgeberin gesehen. Und ganz zuvorderst kommen da natürlich die Dinge hoch wie Datenschutzgesetz, also BDSG und DSGVO. Das heißt also, diese Kontrollmaßnahmen, die man da durchführen möchte, wenn die zum Beispiel sich auf technische Überwachungseinrichtungen stützen, wie das hier übrigens in dem Fall ja auch war, dann wird man sich ganz häufig auch datenschutzrechtlichen Normen gegenübersehen. Das heißt, das muss datenschutzkonform erfolgen, sonst kommt man ja in den Nahbereich oder möglicherweise sogar noch weiter in den Bereich von Beweisverwertungsverboten. Und dazu und dann in Kombination damit ja auch noch die Persönlichkeitsrechte natürlich der Arbeitnehmer, die da gewahrt werden müssen. Das Ganze ist ganz anders, wenn ich die Kontrolle in Anführungszeichen im wirklichen Leben in Anführungszeichen durchführen kann, also zum Beispiel wenn ich sehe, was die Leute so machen oder ob die zum Beispiel irgendwo hinfahren zum Kunden und das nicht tun oder ob die vorzeitig aus dem Betrieb rausgehen, dann sehe ich, dass die nicht arbeiten. Das ist also alles eher unproblematisch, aber trotzdem bleibt eben dieser große Aspekt Datenschutzrecht sicherlich bestehen und der spielt meiner Meinung nach heutzutage in ganz vielen dieser Fälle Messbarkeit der Arbeitsergebnisse, das ist also Nachweisbarkeit von Schlechtleistung, Nachweisbarkeit von Arbeitszeitbetrug eine ganz, ganz große Rolle.
Ja, und am besten ist es natürlich immer, wenn es dazu gar nicht erst kommt. Das heißt, welche Ursachen kann denn eine Minderleistung eigentlich haben und kann ich als Arbeitgeber hier irgendwie präventiv tätig werden?
Ja, absolut richtig. Und man darf ja meiner Meinung nach vor allem nicht die Augen verschließen. Dieser Fall, den wir hier heute besprechen, Herr Krabbel, der ist ja ein besonderer Fall. Stichwort Schachzug der Arbeitgeberin, Arbeitszeitbetrug. In vielen Fällen, wo wir nur, in Anführungszeichen, nur über Schlechtleistung, nur über Low-Performance sprechen, ist das bei weitem nicht so ausgeprägt. Gut aus Sicht der Arbeitgeberin die Prozessaussichten, unabhängig davon, was man dann auch vorher und nachher gemacht hat. Aber auch so muss man sich ja überlegen, was kann ich tun präventiv? Man hat es ja nicht immer mit Leuten zu tun, die das so machen, um das Unternehmen zu schädigen oder den schlechten, bösen Willen haben. Und da muss man meiner Meinung nach eben schauen, das ist auch Teil einer Unternehmenskultur, einer erfolgreichen Personalarbeit, dass man solche Dinge frühzeitig und auch frühzeitig wirklich unterstrichen erkennt und daraus dann entsprechende Schlüsse zieht. Da gab es früher immer etwas, was genannt wurde PIP, P-I-P, der Performance Improvement Plan. Das kommt so ein bisschen aus dem Angloamerikanischen. Da ist das gemacht worden, hat aber häufig auch schon so eine Vorbereitungsfunktion für Kündigungen. Und mittlerweile ist das, glaube ich, ein bisschen moderner gefasst und heißt dann KAS, Konzept zur Arbeitswertsteigerung. Und das hat meiner Meinung nach deswegen etwas moderneren Touch. Warum? Weil es tatsächlich einen ganzheitlichen Ansatz verfolgt, versucht also zu erkennen, wo sind die Schwierigkeiten der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, analysieren wir die und stellen wirklich Möglichkeiten der Verbesserung vor, ohne direkt in eine Kündigungssituation reinzulaufen.
Ja, und darauf würde ich gerne noch einmal eingehen. Also wir sind jetzt an dem Punkt, dass man eine vermeintliche Schlechtleistung festgestellt hat. Wie konfrontiert man den Mitarbeiter mit dieser Tatsache einerseits und welche Maßnahmen kann man da ganz konkret einleiten?
Ja, die Maßnahmen, die sind aus meiner Sicht immer der letzte Schritt wichtig und das wird manchmal in der Praxis auch leider unterschätzt, ist, dass man sich ja erstmal sicher sein muss, womit haben wir es denn hier überhaupt zu tun? Haben wir es überhaupt mit einer Schlechtleistung zu tun? Und wo konkret können wir das feststellen? Erst dann, erst wenn dieser Schritt durchgegangen ist und wenn man da sicher ist, womit man sich da beschäftigen muss, dann erst kann man ja die Mitarbeiterin, den Mitarbeiter damit konfrontieren. Und das, wieder Stichwort Kommunikation, das geschieht am besten in Gesprächen, in Personalgesprächen, in einer nicht aggressiven Atmosphäre, in einer nicht vorwurfsvollen Atmosphäre, denn wir gehen ja davon aus, dass erstmal unsere Arbeitnehmer gutwillig sind und leisten möchten, aber es zurzeit nicht tun. Und dann wollen wir in einem solchen Gespräch feststellen, warum ist das? Und dann macht man sich gemeinsam darüber Gedanken, wie kann man das verbessern? Und typischerweise macht man das auch mit bestimmten Zielen, die gemeinsam festgelegt werden und kombiniert auch natürlich mit Hilfestellung, wie diese Ziele erreicht werden können. Stichwort arbeitgeberseitige Fürsorgepflicht. Man hilft also dabei, diese Situation der Schlechtleistung zu überwinden.
Würde ich gerne die Eskalationsstufen einmal durchgehen. Kann man sagen, dass die Versetzung der erste Schritt ist, beziehungsweise wie sinnvoll ist eine solche Maßnahme?
Ja, ich bin ganz dankbar, Herr Krabbe, dass Sie das ansprechen. Da würde ich nämlich gerne meiner Meinung nach ein Missverständnis mal ausräumen, was manchmal mir begegnet in der Personalpraxis. Da wird nämlich dann davon ausgegangen, dass Versetzung schon so eine Art von Sanktion wäre, dass man also sagt, na ja, das ist sozusagen schon mal etwas, wo wir dich in Anführungszeichen erwischt haben und deswegen versetzen wir dich jetzt. Ich glaube aber, das ist überhaupt nicht zwingend und vor allen Dingen dann nicht in einer offenen Kommunikation und einem gemeinsamen Erkennen, wo denn die Gründe für die Schlechtleistung liegen. Und dann kann ja eine Versetzung auch gar keine Bestrafung unbedingt sein, dass man sagt, naja, da muss jemand wegversetzt werden, weil man da ihm nicht mehr das zutraut oder ihr das nicht mehr zutraut, sondern möglicherweise hat man im Unternehmen eine andere Position, die besser zur Qualifikation oder auch möglicherweise besser zur Lebenssituation der Mitarbeiterin, des Mitarbeiters passt. Und deswegen meiner Meinung nach ganz wichtig im Kopf zu behalten, Versetzung ist erstmal gar keine Sanktion, sondern kann eine Hilfestellung sein. Es gibt ja auch Mitarbeiter, die um Versetzung bitten. Und deswegen ist die Versetzung dann natürlich besonders sinnvoll als Maßnahme. Sie kann aber auch, will ich nicht verschweigen, sinnvoll sein als, naja, weiche Sanktion.
Ja, dann würde ich sagen, kommen wir jetzt mal zu einer echten Sanktion bzw. Eskalation. Wann ist dann eine Abmahnung angebracht?
Die Abmahnung, und das ist ja unseren Hörerinnen und Hörern natürlich überhaupt nichts Neues, ist die gelbe Karte im Arbeitsverhältnis. Die Abmahnung ist der Einstieg in den Ausstieg aus dem Arbeitsverhältnis und dementsprechend muss sie auch gehandhabt werden. Es gibt aus meiner Erfahrung nur ganz wenige Arbeitsverhältnisse, die nach Abmahnungen noch ein gedeihliches Zusammenarbeiten möglich machen. Man muss es sich eben überlegen, was man da tut. Aus Unternehmenssicht natürlich, vor allen Dingen, wenn man die Trennung herbeiführen will, ist im Bereich der Schlechtleistung die Abmahnung ja gefordert. Das sagen die Arbeitsgerichte, steht ja auch im Gesetz drin, im bürgerlichen Gesetzbuch. Aber das muss man sich eben überlegen. Und gleichzeitig muss man sich natürlich auch überlegen, dass die Abmahnung immer eine Wirkung in den Betrieb hinein hat, also in die Gemeinschaft der Kolleginnen und Kollegen hinein hat. Interessanterweise bleibt sowas fast nie unterm Teppich. Es wird natürlich nicht von der Personalabteilung irgendwo rausgehängt. Die Personalabteilung arbeitet diskret, aber trotzdem ist es meiner Erfahrung nach ganz, ganz häufig so, dass es doch in die Betriebsöffentlichkeit irgendwie kommt. Das heißt also, damit sendet man auch ein Signal und man muss sich eben darüber im Klaren sein, in der ganz überwiegenden Zahl der Fälle ist es die gelbe Karte, auf der dann früher oder später auch die rote Karte, also das Ende des Arbeitsverhältnisses, folgt.
Ja, dann haben Sie jetzt den letzten Punkt in dieser Folge, würde ich sagen, provoziert. Nein, natürlich nicht. Der steht natürlich auf dem Zettel. Aber wie geht man bei einer Kündigung vor? Der Arbeitgeber im Ausgangsfall hat ja nicht nur alles richtig gemacht, sondern er hat ja, wie Sie sagen, herausragend argumentiert. Aber wie geht man da jetzt als Arbeitgeber vor?
Ja, wenn wir also tatsächlich vor der Situation stehen, dass die Trennung unvermeidbar wird und wir uns in diesem Bereich der Schlechtleistung bewegen, müssen wir uns darüber im Klaren sein, dass ja die Rechtsprechung die Kündigung, die verhaltensbedingte Kündigung ohne Abmahnung nur in Ausnahmefällen zulässt. Ein solcher Ausnahmefall war das Arbeitsgericht Bremen hier, nämlich nämlich Arbeitszeitbetrug, das ist der klassische Ausnahmefall für die Kündigung ohne Abmahnung. Aber in den typischen, sag ich mal, regulären, hätte ich jetzt fast gesagt, Schlechtleistungsfällen ist die Abmahnung vorher erforderlich. Übrigens auch mittlerweile immer wieder auch klar in der Rechtsprechung skizziert, dass das einen Vorlauf haben muss, dass man sich also danach verbessern muss als abgemahnte Mitarbeiterin, als abgemahnter Mitarbeiter, also eine Verbesserungsmöglichkeit haben muss. Übrigens auch jetzt wieder in der Rechtsprechung angesprochen, sogenannte Sammelabmahnungen, da werden dann Abmahnungen 3, 4, 5, 6 an einem Termin übergeben. Das ist auch schwierig, muss man also aufpassen. Das heißt also, wirksame Abmahnung ist die Voraussetzung und dann wird es darum gehen, die Kündigung vorzubereiten. Das heißt also, den Sachverhalt gerichtsfest vorzubereiten. Da kommen wir wieder zu dem Thema zurück, was wir gerade ansprachen. Beweisverwertungsverbote müssen vermieden werden. Der Sachverhalt muss also so aufbereitet sein, dass er komplett beweisbar bei Gericht vorgetragen werden kann und dann selbstverständlich auch die Beteiligung der Arbeitnehmervertretung, also des Betriebsrates, § 102 Betriebsverfassungsgesetz, muss vor der Kündigung erfolgen. Da muss alles vorgetragen werden, dem Betriebsrat, was man dann hinterher auch verwenden möchte, im Betrieb, in der Kündigung, in dem Kündigungsschutzprozess. Das ist also ganz, ganz wichtig. Und wenn man sich diese ganzen Sachen vor Augen führt und diese ganzen rechtlichen Fallstricke nochmal vor Augen führt, komme ich wieder zu meinem alten Credo zurück. Die vermiedene Kündigung ist die beste. Und wenn man sich trennen will, sollte man zum Aufhebungsvertrag greifen. Gut gemachter Aufhebungsvertrag erspart ganz, ganz viel Ärger und ganz, ganz viel Aufwand bei Gericht.
Und entlastet unsere Gerichte. Ganz herzlichen Dank, lieber Dr. Lelay, für diese Folge. Wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüss, bis dahin.
Dankeschön, tschüss.
People change things. Das ist das Motto der Zukunft Personal Nord 2024 und ein Aufruf zum aktiven Gestalten der Arbeitswelt. Erfahre, wie KI, Fachkräftemangel und Multikrisen die HR-Landschaft verändern und gestalte den Wandel mit. Die Zukunft Personal Nord findet vom 23. bis 24. April in Hamburg statt und bietet dir die Chance, Innovation und Wandel hautnah zu erleben. Inspirierende Vorträge, Workshops und Networking-Möglichkeiten an 2 Tagen warten auf dich. Und das Beste? Die Podcast-Community erhält kostenfreien Eintritt zur Messe. Nutze dazu den Code PODCAST bei der Anmeldung. Den Link zum Ticketshop und weiteren Infos findest du in den Shownotes. Gestalte die Zukunft von HR aktiv mit. You change things. Live auf der Zukunft Personal Nord in Hamburg.